So, liebe Gemeinde, liebe Gäste, die Predigt wird heute ein bisschen anders sein als sonst. Sie wird mehr einen Schwerpunkt haben, lehrmäßig zu sein, aber ich hoffe, dass es trotzdem für euch interessant ist. Jedes Jahr zu bestimmten Zeiten gibt es christliche Gruppen, die Literatur verbreiten und auf heidnisches Gedankengut im Christentum hinweisen und aufmerksam machen. Hier habe ich zum Beispiel ein Büchlein. Das heißt, die Wahrheit über Weihnachten. Und da drin steht zum Beispiel, dass Weihnachten ein Fest ist, das nicht auf die Bibel, sondern auf heidnische Traditionen gegründet ist, die Gott scharf verurteilt. Und da manchmal die Frage auftritt, wie ist das denn so mit diesen heidnischen Sachen im Christentum und mit diesen Festen, möchte ich heute etwas dazu sagen. Und mit euch darüber nachdenken, zum Beispiel, wenn also Weihnachten ist oder Ostern oder Erntedank, sollte man den Gottesdienst darauf einstellen oder nicht? Oder sollte man das verurteilen? Darf man das feiern? Sollten wir es einfach ignorieren? Und in dieser Literatur, die es gibt, wird zum Teil ein sehr dunkles Bild davon gemacht, von diesen Feiertagen. Und manchmal fragen mich auch Adventisten oder bei Adventisten kommt diese Frage auf, ist das denn alles recht? Wir sind ja Christen und wir wollen alles tun, was Gott will. Und wenn Gott etwas nicht will, dann möchten wir ja möglichst damit nichts zu tun haben. Und drei Grundfragen stellen sich dabei. Erstens, wenn diese Feste menschlichen Ursprungs sind. Ist das recht? Wenn sie heidnischen Ursprungs sind, ist das recht? Oder wenn da Kommerz und Geschäftemacherei damit verbunden ist, ist das recht? Okay, ist das recht, wenn Feste menschlichen Ursprungs sind, dass man sie hält? Diese drei Feste, die ich erwähnt habe, Weihnachten, Ostern und Erntedank, sind menschlichen Ursprungs, so wie wir sie feiern. Sollten wir sie halten? Gott hat ja Weihnachten nicht geboten und Ostern. Und es gibt eine deutliche Antwort in der Bibel dazu, die ich mit euch heute anschauen möchte. Wie ich erfahren habe, habt ihr letzte Woche einen israelitischen Kalender miteinander betrachtet. Ich habe ihn hier euch nochmal an die Wand geklebt. Der ist schon ziemlich alt, der hat schon historischen Wert. Ist ein wichtiges Dokument. Und was ihr sehen könnt, all das, was rot ist, das sind diese Feste, die Gott in 3. Mose 23 den Juden geboten hat. In 3. Mose 23, also das Passafest und Fest der ungesäuerten Brote, das wurde meist als eins gefeiert. Dann die ersten Früchte der Ernte, das Erntefest oder Pfingstfest, dann im 7. Monat im israelitischen Kalender Blasen der Posaune, dann der wichtigste Feiertag, der Versöhnungstag und schließlich das Laubhüttenfest. Es gibt aber im israelischen Kalender zwei Feste, die interessant sind. Und die seht ihr hier im 9. Monat und im 12. Monat. Das ist das Purimfest und das Lichterfest. Und diese zwei Feste sind nicht von Gott geboten. Sie sind menschlichen Ursprungs. Sie feierten sie jedes Jahr. Und für uns ist natürlich interessant, was Jesus machte. Das Purimfest ist ja in Esther 9 entstanden, weil Mardochai, der ja kein Prophet war und kein Priester, dafür sorgte, dass die Juden nicht umgebracht werden im Persischen Reich. Also da war dieser böse Haman, der die Juden hasste und der wollte, dass die Juden ausgemerzt werden. Und Mardochai spricht mit Esther. Und es kommt nicht dazu, dass die Juden da umgebracht werden, sondern bewahrt bleiben. Und das Purimfest feiert diese Befreiung der Juden. In Johannes 10, und das möchte ich mit euch lesen, haben wir aber eine Begebenheit von Jesus stehen, die für uns sehr interessant ist. Johannes 10, Vers 22 und 23. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Und dann umringen ihn dann die Juden und Jesus spricht zu denen, spricht auch davon, dass er also der gute Hirte ist und so weiter. Was für uns interessant ist, ist, dass Jesus auf diesem Tempelweihfest ist. Dieses Fest ist wann und wo entstanden? Weiß das jemand? Das Lichterfest, Tempelweihfest, weiß das jemand? Chanukka genannt? Nein. Wir finden es nicht in der Bibel. Wisst ihr, wo wir es finden? In den Apokryphen. Das steht in den Makkabäerbüchern. Und feiert 164 vor Christus die Wiedereinweihung des Tempels durch jüdische Freiheitskämpfer. Die Makkabäer, die gegen Antiochus Epiphanes da gekämpft hatten. Und Antiochus Epiphanes, ein seleukidischer König, hatte den Tempel entweiht und der wird dann wieder neu geweiht. Und das feiert das Tempelweihfest. Gott hat dieses Fest nie geboten. In dieser Zeit gab es keine Propheten. In dieser Zeit zwischen Altem und Neuen Testament. Der letzte Prophet im Alten Testament ist Maleachi, um 400 grob. Und dann haben wir wieder im Neuen Testament. Aber in dieser Zeit gibt es keine Propheten. Und in dieser Zeit entstehen auch viele apokryphe Schriften. So. Für uns ist natürlich interessant, dass Jesus auf diesem Fest ist, da umhergeht im Tempel und dass Jesus damit dabei ist, es offensichtlich auch nirgendwo verurteilt oder es in Frage stellt. Und darum ist die erste Frage, ist etwas falsch, weil es menschlichen Ursprungs ist? Und die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein, denn vieles, was wir tun, ist menschlichen Ursprungs und ist deswegen nicht falsch. Zum Beispiel sitzt ihr heute im Gottesdienst auf Stühlen. Das ist nicht biblisch. Zur Zeit Jesu in der Synagoge hat man nicht auf Stühlen gesessen, sondern auf dem Boden. Sollte euch trotzdem nicht sehr stören, ihr dürft auf Stühlen sitzen. Darauf kommt es sicherlich nicht an. Wenn wir das Abendmahl halten, halten wir es eigentlich nicht biblisch. Von der Form her, von einer gewissen Form. Denn wir stehen meistens zum Abendmahl auf. Das hat aus organisatorischen Gründen, ja, wenn ich das mit euch mache, wer teilnimmt. Wir haben Jesus und seine Jünger das gemacht. Standen die? Du sagst, sie saßen. Sie lagen. Das steht wörtlich da, sie lagen. Nach römischer Sitte. Ja, zur Zeit Jesu im Neuen Testament hatten die Römer natürlich Einfluss, römische Kultur in Palästina. Und da lag man zum Essen und das steht auch im Neuen Testament da. Ja, bei Luther steht sitzen, aber im Grundtext steht liegen. Die lagen zum Abendmahl. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wir würden das machen. Okay, schauen wir uns Ostern an. Das Christentum breitete sich im Römischen Reich aus und viele wurden Christen. Die Botschaft, dass Jesus der Erlöser ist, dass er gestorben und auferstanden ist, der lebendige Herr ist, erreichte die römische Welt in großer Zahl. Es war etwas ganz Natürliches und Logisches für die ersten Christen mit ihrer Betonung von Jesus, seiner Geburt, seinem Tod, seiner Auferstehung, diesem zu gedenken im Laufe der Zeit. Also das wurde einfach eine Gedenkfeier an Jesus. Haben wir ja auch, übrigens auch als Adventisten, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, 1988 hatten wir 100 Jahre ein Jubiläum nach 1888, weil 1888 eine wichtige Generalkonferenz bei uns stattfand, über Rechtfertigung aus Glauben zum Beispiel. Oder wenn ihr goldene Hochzeit feiert, manchmal wird das auch in der Gemeinde gefeiert, dann ist das nicht biblisch. Es wird nirgendwo in der Bibel geboten, aber es ist nicht verkehrt und nicht falsch. Oder Taufjubiläum in der Gemeinde. Niemand weiß genau, wann Ostern zuerst aufgetreten ist, wann es eingeführt wurde. Es begann recht früh, das wissen wir. Ab dem 4. Jahrhundert haben wir, dass es als Drei-Tage-Feier da ist. Ja, also Freitag, Sabbat, Sonntag. Es war für Christen sehr logisch und verständlich zu sagen, heute, vor einem Jahr, ist Jesus gestorben und auferstanden. Heute, vor 5 Jahren, ist Jesus gestorben und auferstanden. Und daran zu denken, dass er als der Erlöser gekommen war. Also Gedenktage zu feiern, liegt einfach auch im Menschen drin. Bestimmte Tage sollte man nicht vergessen. Zum Beispiel den Hochzeitstag, richtig. Aber wir feiern ja auch die deutsche Einheit. Und wie ihr vielleicht wisst, haben wir sogar extra das Datum verlegt. Wir hatten als Deutsche einen Feier der deutschen Einheit. Der war erst der 17. Juni. Und als die deutsche Einheit zusammenkam, haben wir das auf den 3. Oktober verlegt. Diese Feste haben einen menschlichen Ursprung. Ja, Ostern hat sogar einen biblischen Ursprung, wenn man so will, denn es baut ja auf das Passafest auf, das eigentlich dahinter steht, an dem Jesus dann gekreuzigt wurde und auferstand. Das Erntedankfest wird erst von uns seit 1773 gefeiert, geht zurück auf den Erlass des preußischen Königs in Bezug auf dieses Datum. In Israel gab es 2 Erntedankfeste, aber wir feiern es mit evangelischen und katholischen Christen. Die Frage ist einfach, was ist falsch daran, Gott für die Ernte zu danken und es an dem Datum zu tun, wenn katholische und evangelische Christen es tun. Ja, also bisher kam keiner auf die Idee zu fragen, wann haben die Israeliten ihr Erntedankfest gefeiert, sollten wir es nicht auch da tun. Hauptsache man dankt Gott überhaupt. Weihnachten. Der Beginn ist im 4. Jahrhundert nach Christus, nicht früher. 354 nach Christus ist die erste Weihnachtsfeier überliefert. Die römische Welt lebte in Ehrfurcht vor Wiedergeburt und Fruchtbarkeit. Wiedergeburt im Frühling, in der Natur. Und da spielte dann 22. 25. Dezember die Wintersonnenwende auch eine wichtige Rolle. Die wurde gefeiert, das sogenannte Saturnalienfest. Mehrere Tage. Das war dem Gott Mithras geweiht, dem Mithraskult, ein Sonnengott. Die Römer feierten also um diese Zeit den Aufgang der Sonne, die Sonnenwende. Die Juden feierten um diese Zeit, das ist hier Lichterfest, das entspricht dem Dezember bei uns, 25. Dezember, ihr Lichterfest mit vielen Kerzen. Und die Christen feierten nichts. Jetzt kamen aber viele Christen aus dem Heidentum oder Judentum. Und diese Feste waren natürlich auch attraktiv, zum Teil, ja, da war was los. Und die Christen hatten nichts. Und christliche Jungen und Mädchen sahen das alles und fragten natürlich, was machen wir jetzt? Und daraufhin hat die Kirche gesagt, wir müssen eine Alternative schaffen. Und das war Weihnachten. Weihnachten wurde bewusst als Alternative zu heidnischen und jüdischen Festen geschaffen. Es ist nicht so, dass Christen sagten, wir übernehmen jetzt den Mithraskult, sondern sie sagten, wenn die Römer um diese Zeit die Sonnenwende feiern und die Sonne verehren, dann feiern wir Jesus, der die wahre Sonne des Lebens ist. Das ist, was Christen sagten. Wenn die Juden um diese Zeit das Lichterfest feiern, dann feiern wir Jesus, der in diese Welt gekommen ist, als das Licht der Welt. So, übrigens machen Adventisten Ähnliches. Jedes Jahr findet auf der Diepholzburg eine Freizeit für Kinder statt, um eine bestimmte Zeit herum. Das ist um Fasching. Das ist unter anderem mit dadurch auch entstanden, dass Eltern nicht wollten, dass ihre Kinder so viel mit dem Fasching zu tun haben und was da alles so abläuft. Und dann hat unsere Kirche eine Alternative angeboten, dass Kinder dort auf der Diepholzburg ein Freizeitangebot haben als Alternative. Ist das verwerflich oder nicht? Der 25. Dezember ist ein falsches Datum für die Geburt Jesu, das ist keine Frage. Wir wissen das genaue Datum nicht. Wir wissen, dass es definitiv nicht Winter war. Das ist nicht möglich, weil die Hirten noch auf dem Felde waren und die sind nicht dann auf dem Felde mit den Schafhirten, wenn es dem Winter zugeht. Da ist auch nicht mehr die Nahrung für die Schafe da. Aber die Geburt Jesu zu feiern, ist das verkehrt. Und darum lasst mich Folgendes sagen, es ist nichts Falsches daran, Gott anzubeten und zu verehren, solange es nicht aufgezwungen wird als heilsnotwendig und nicht ein Gebot Gottes beseitigt. Es ist nichts Falsches daran, solange es nicht als heilsnotwendig, also für die Erlösung notwendig und nicht als ein Gebot Gottes aufgezwungen wird oder ein Gebot Gottes beseitigt. Zweitens, ist etwas falsch, weil es heidnischen Hintergrund hat? Die Antwort ist nein. Warum? Etwas ist falsch, weil es falsch ist, nicht weil es heidnisch ist. Mord ist falsch, weil es falsch ist, egal ob es ein Heide getan hat oder nicht. Wenn Heiden es nie getan hätten, zu morden, wäre es trotzdem falsch. Keines dieser Feste kommt direkt vom Heidentum, sondern alle drei haben eigentlich christlichen Ursprung. Weihnachten ist in Abwehr und Alternative zu einem heidnischen Fest entstanden, von Christen für Christen eingesetzt. Um diese Feste herum haben sich gewisse Bräuche und Praktiken gesammelt, die ihre Wurzeln im Heidentum haben. Das ist wahr. Zum Beispiel Osterhase, Osterei. Ja. Also kann man in der Bibel nicht finden. Hoppelt kein Hase rum an Ostern. Manche sagen, der Weihnachtsbaum, was sehr fraglich ist, weil wir die ersten Quellen sehr früh haben, 17. Jahrhundert, über Weihnachtsbaum. Die Frage ist, sollten wir diese Bräuche benutzen, die ihre Wurzeln im Heidentum haben? Interessanterweise kommt eine Antwort für uns als Adventisten von einem unserer Pioniere, der natürlich sehr viel Einfluss hatte, das ist Ellen White. In Adventist Home gibt es leider das Buch nicht in Deutsch, ihr könnt aber im Internet diese Stelle sehr gut finden, in Deutsch übersetzt. Diese Übersetzung ist auch autorisiert vom L.G. White Estate. Und da schreibt Ellen White, sollen wir einen Weihnachtsbaum haben? Sie sagt, es würde Gott gut gefallen, wenn zu Weihnachten in jeder Gemeinde ein Weihnachtsbaum stünde. auf den kleine und große Opfergaben für diese Andachtshäuser aufgehängt würden. Wir erhalten Briefe, in denen die Frage gestellt wird, sollen wir einen Weihnachtsbaum haben? Würde das nicht bedeuten, dass wir der Welt gleich geworden sind? Unsere Antwort ist, du kannst es genauso machen wie die Welt, wenn du dazu die Neigung hast. Du kannst es aber auch ganz anders als die Welt machen. Es ist nichts speziell Sündhaftes daran, einen duftenden, immergrünen Baum zu nehmen und in unsere Gemeinden zu stellen. Die Sünde, achtet bitte darauf, was sie sagt, die Sünde liegt im Motiv, das uns zu dieser Handlung veranlasst und in der Verwendung der Gaben, die an diesem Baum aufgehängt werden. Ja, erstaunlich, oder? Die Sünde liegt in dem Beweggrund, im Motiv. Wenn wir heute einen Weihnachtsbaum haben, falls das jemand hat, also man muss keinen Weihnachtsbaum haben, das steht völlig frei, dann denkt keiner daran, dass da vielleicht irgendetwas Heidnisches im Hinterkopf sein könnte oder so einen Hintergrund hat. Die meisten Menschen verschwenden daran überhaupt gar keinen Gedanken. Für sie gehört das einfach aus Tradition dazu oder weil sie es schön finden. Und 90% wissen davon gar nichts, dass das überhaupt etwas Heidnisches sein könnte. Es gibt eine ganze Menge heidnische Sachen, die wir so tun, von denen wir keine Ahnung haben. Oder die man heidnisch nennen könnte. Wer von euch sagt am Ende seines Gebets Amen? Darf ich mal die Hände sehen? Wusstet ihr, dass Amen ein ägyptischer Gott ist? Mehrere Pharaonen wurden so benannt. Könnt ihr also auch googeln, wenn ihr wollt. Amen Hotep der Erste, Amen Hotep der Zweite und so weiter. Genannt nach diesem Gott. Also immer wenn wir Amen sagen, nennen wir einen ägyptischen Gott. Aber keiner von uns denkt daran. Und stellt auch nicht solch einen Zusammenhang her. Und darum ist es Quatsch, das jetzt zum Beispiel damit zu verbinden. Hände falten ist unbiblisch beim Gebet. Das kommt aus dem Germanentum, die so gebetet haben und drückt Treue oder so etwas aus. Die biblische Form des Betens ist, die Hände zum Gebet zu erheben. In charismatischen Gemeinden werdet ihr das sehr stark finden, wobei es sicherlich die Form nicht macht. Ja. Ihr findet in der Bibel, auch im Neuen Testament, die Aufforderung, dass Paulus sagt, so will ich nun, dass Männer heilige Hände erheben zum Gebet. Die Form macht es sicherlich nicht aus, denn die Bibel legt Wert darauf, dass es mit dem Herzen darauf ankommt, wie wir beten. Und nicht einfach die Form. Hände schütteln stammt wohl aus Ägypten. Als der Priester dem König bei einer speziellen Zeremonie Kräfte übertragen hat. Wochentage. Unsere Pioniere am Anfang haben ernsthaft darüber nachgedacht und entschieden, ob man die Wochentage mit ihren Namen benennen darf. Weil in unseren Wochentagen zum Beispiel Montag steckt Mond, ja, und Mondgott drin. Donnerstag, der Donnergott. Ob man diese Wochentage weiter so benennen soll. Und sie haben entschieden, nein. Sondern wir nennen erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Und dann haben sie aber, Gott sei Dank, nach einiger Zeit gemerkt, dass das Quatsch ist. Weil kein Mensch, wenn er Montag sagt, daran denkt, den Mond anzubeten, ja, oder Sonntag die Sonne anzubeten. Ja, unsere Kleidung ist natürlich nicht wie in biblischer Zeit. Wir Männer müssen eigentlich Kleider tragen, ja, und nicht Hosen. Sandalen statt Schuhe. Wenn wir heiraten, unsere Ehezeremonie, das Einzige, was daran eigentlich christlich ist, ist das Gebet und die Predigt. Aber der Ringwechsel und so etwas, das gibt es in der Bibel nicht. In der Bibel ist die Form, das auszudrücken, dass der Mann seine Decke über die Frau gelegt hat. Ja, das war das Symbol für die Heirat. Kirchenglocken. Im Altertum war die Vorstellung, dass da Dämonen und böse Geister vertrieben wurden. Das glauben wir natürlich nicht. Die Krawatte, die wir so schön tragen als Männer, wo kommt die her? Sagen einige. Wenn ihr im Internet forscht und in Quellen, werdet ihr finden, die früheste Quelle, die wir haben, ist wohl, dass sie aus Frankreich kommt, aus dem Soldatentum. Soldatentum ist jetzt nicht sehr christlich, ja. Manche andere sagen, weil die Jakobiner zur Zeit der Französischen Revolution so eine Krawatte getragen haben, dass sie daher kommt. Französische Revolution, Atheismus, ja, ist also nicht sehr christlich. Was machen wir mit unserer Krawatte? Abschneiden. Kein Mensch denkt daran. Und keiner von uns, wenn er eine Krawatte trägt, stellt so eine Verbindung her. Ja. Okay. Die ersten Christen hatten als Erkennungszeichen einen Fisch. Der Fisch ist aber im Heidentum ein Gott, Dagon. Gibt es schon im Alten Testament, ist er sogar erwähnt, ein Fischgott. Natürlich haben sie nicht daran gedacht, an diesen Fischgott. Dann vielleicht noch etwas Interessantes, Wasseranwendung, Hydrotherapie, Kneipptherapie, kann man bei Adventisten ja sehr gut finden. Ist das biblisch? Nein. Ja, ja. Ja, ja, wobei es dann nicht darum ging, jetzt Hydrotherapie zu machen. Ja? Okay. Ich sag gleich noch was. Interessanterweise kann man ja für alles irgendeinen Text finden. Ja? Auch für den Weihnachtsbaum gibt es ja so Antitexte in Jesaja. Ja? Die Hydrotherapie stammt von den Griechen und Römern. Die haben viele Bäder gehabt und haben sie angewendet als Heilmittel. Ihr werdet als Heilmittel das nicht in der Bibel finden. Aber es ist sehr gut. Und Adventisten, weil sie auch natürliche Heilmethoden natürlich propagieren, benutzen sie. Und es ist nichts Verwerfliches daran. Pfarrer Kneipp hat ja große Schwierigkeiten damals bekommen, als er das in Deutschland auch neu entdeckt und eingeführt hat. Gott sei Dank gibt's das. Ja, noch ein Beispiel. Damit die Orgel bei uns als Adventisten im Gottesdienst eingesetzt werden konnte, war das nicht leicht. Denn die Orgel ist ursprünglich nicht ein kirchliches Instrument. Und unsere Pioniere mussten einen Bibeltext finden, um es zu begründen, dass man auch die Orgel im Gottesdienst benutzen kann. Ja, also was für uns gar keine Frage ist, war damals eine Frage, weil die Orgel kein kirchliches Instrument war. Und man hat einen Text in dem Psalmen gefunden über Flöten und Pfeifen, sodass das dann kein Problem mehr war. Okay, es gäbe noch viele solcher Beispiele. Es ist, was wir dabei im Kopf haben, was zählt und die Beweggründe, mit denen wir etwas angehen. Manche Christen sind beeindruckt, wenn sie folgendes Argument hören. Oh, es kommt aus dem Heidentum. Aus dem Heidentum. Dann sollten wir nichts damit zu tun haben. Das muss schlimm sein. Aber Heiden tragen auch Schuhe. Sie schliefen auch in Betten, tun es bis heute. Sie tragen Kleidung. Es war nicht alles falsch, was Heiden taten und tun. Etwas ist falsch, weil es falsch ist. Es ist nicht notwendigerweise falsch. Es sei denn, wir machen es notwendig für die Erlösung oder beseitigen dadurch ein Gebot Gottes. Und dafür gebe ich jetzt ein klares Beispiel, der Sonntag. Warum sind Adventisten gegen Sonntagsheiligung? Weil es aus dem Heidentum kommt? Nein, sondern weil es ein Gebot Gottes ersetzt und abschafft. Deshalb, das ist der Grund. Denn ich habe auch schon am Sonntag Gemeindestunde gehalten, ja, Gottesdienst, wir haben da gebetet. Trotzdem bin ich kein Sonntagsanhänger geworden. Oder wir treffen uns donnerstags abends manchmal zur Bibelstunde. Deswegen sagen wir trotzdem nicht, der Donnerstag ist heilig. Es ist nicht falsch, am Sonntag Gott anzubeten. Oder an jedem anderen Tag. Wenn Adventisten vom Mahlzeichen des Tieres sprechen, dann verstehen sie das Sonntagsgesetz darunter. Das Sonntagsgesetz. Gemeint ist, wenn die Regierung ein Gesetz erlässt, dass das für jeden verbindlich wird und dass das das einzig Wahre ist, dann verstehen wir das als das Mahlzeichen des Tieres. Und wir lehnen die Sonntagsheiligung ab, weil die Bibel nur die Sabbatheiligung kennt, auch im Neuen Testament. Und weil leider im Laufe der Christenheit der Sonntag anstelle des biblischen Gebots, das vierte Gebot in den 10 Geboten getreten ist. Also jetzt zu sagen, beispielsweise, wenn Christen am Sonntag in die Kirche gehen, die beten die Sonne an, ist nicht fair. Nicht fair. Ja? Genauso wie es nicht fair ist, dass manche Christen über Adventisten sagen, weil die den Sabbat halten, sind die jüdisch oder gesetzlich oder alttestamentlich. Denn wir feiern ja nicht einen gesetzlichen Sabbat und nicht einen jüdischen Sabbat, sondern einen biblischen Sabbat und den Sabbat, wie ihn Jesus und die Apostel gehalten haben. Okay, letztes, ganz kurz. Sollten wir solche Feste feiern, wenn sie kommerziell sind und missbraucht werden? Dazu kann man nur sagen, Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Also die Pharisäer hatten ja, was die Sabbatheiligung anbelangt, viel Missbrauch eingeführt. Und darum gerät Jesus mit ihnen in Konflikt, weil sie den Sabbat, den biblischen Sabbat, zu einer Last gemacht hatten. Viele Regeln aufgestellt, was man alles nicht darf. Was Jesus nicht so sah, aufgrund der Heiligen Schrift, und darum geriet er mit ihnen auch aneinander, sodass Jesus zum Beispiel am Sabbat heilte, was für einen Pharisäer undenkbar war. Satanisten halten auch Sabbat und es gibt den Hexensabbat, aber das ist für uns kein Grund, deswegen nicht den biblischen Sabbat zu halten. Da gibt es auch eine schöne Aussage von Ellen White, wo sie sagt, dass einige Menschen vielleicht Dinge missbrauchen werden, aber dass das kein Grund ist, es deswegen zu lassen, es nicht zu nutzen. Ellen White wurde zum Beispiel von ihrer Schwiegertochter eingeladen und das war an Weihnachten und sie besuchte sie da und da erwähnt Ellen White, ihr könnt das in der Biografie von ihrem Enkel nachlesen, Arthur White, in dieser Adventgemeinde war nicht nur ein Weihnachtsbaum, da waren gleich 2. Und man nutzte diese Weihnachtsbäume, um dann eben auch Gutes zu tun, ja? Spenden zu sammeln für andere Menschen. Okay, bei Ellen White werdet ihr im Index einiges finden über Erntedank, über Weihnachten gibt es Aussagen von ihr, über Ostern weniger, das war für sie einfach kein Thema. Und sie sagt auch an einer Stelle, dass man den Jungen, den Kindern nicht unnötig rigide Regeln aufzwingen sollte in Bezug auf diese Dinge. Sondern sie hatte da eine weitherzige Ansicht. Ich möchte damit schließen, dass wir als Adventisten eine hoffnungsvolle Botschaft haben und dass unsere Botschaft Jesus ist. Es ist möglich, Sünde überall zu sehen, in uns, über uns, unter uns, um uns herum und Nebensächlichkeiten hervorzuheben, statt die Hauptsache, um die es geht. Und das ist Jesus. Lasst uns Jesus verherrlichen und ihn in den Mittelpunkt stehen. Lasst uns die wichtigen Dinge sagen, um die es geht. Zu Jesus gehört auch, dass wir Jesus nachfolgen, keine Frage. Und dass wir die Gebote Gottes, wie Jesus sie gehalten haben, weil wir ihm nachfolgen, halten. Aber dass wir nicht Dinge den Menschen auf den Nacken legen, die die Bibel ihnen nicht auferlegt. Die Juden taten dies. Matthäus 15 ist ein Beispiel dafür, dass die Pharisäer sich bei Jesus beklagen, weil die Jünger nicht die Hände gewaschen haben vor dem Essen. Und das war für sie ein kultisches Gebot, ja, also das war Sünde für sie. Es war eine religiöse Vorstellung. Und Jesus sagt, also es ist richtig, was da im Herzen ist und dass das Herz sauber ist und nicht, ob man die Hände kultisch gewaschen hat. Also, verhalten wir uns wie Jesus. Es gibt nur einen Test, an dem man prüfen kann. In der letzten Zeit, davon spricht Offenbarung 13 und Ellen White sagt in Story of Our Health Message, Seite 429, es ist nun zu spät, über irgendeinen von Menschen gemachten Test enthusiastisch zu werden. Die große Prüfung für diese Zeit betrifft die Gebote Gottes, besonders den Sabbat. Und nichts darf hereingebracht werden, was Verstand und Herz von der nötigen Vorbereitung darauf ablenkt. Das Volk Gottes wird genug Prüfung zu ertragen haben. Die Sabbatfrage ist eine Prüfung, die die ganze Welt betreffen wird. Wir brauchen nichts dazu. Also, wir machen nicht extra Prüfsteine und schauen uns an, was das Wort Gottes wirklich sagt. Und legen nicht Dinge auf, die Jesus nicht auferlegt hat und die auch die Bibel uns nicht auferlegt. Ein weites Herz, wie Jesus es hatte, treu zu Gott und gleichzeitig ein weites Herz, nicht auf Nebensächlichkeiten, sondern Jesus im Mittelpunkt und auf die Hauptsache konzentriert. Amen.